Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast, Kabarettist, Schauspieler. Alles, was Menschen zum Lachen oder doch zum Schmunzeln bringt, ist sein Ding. Lange Vita, viel passiert. Willkommen, Jochen Busse.
Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Busse, haben Sie heute schon auf dem Kopf gestanden?
Nein, heute nicht. Ich mache das immer dienstags und donnerstags.
Dienstags und donnerstags. Donnerstags, ganz streng.
Ja, ja.
Mit Kopfstand.
Ja, also den Kopfstand mache ich nur zweimal die Woche. Aber ansonsten mache ich eigentlich diese Yoga-Übung täglich, außer montags. Weil montags ist spielfrei, dann ist auch Yoga frei.
Haben Sie einen Trick für mich? Ich habe das mal probiert, Kopfstand. Sehr ausdauernd probiert, bin immer umgekippt. Kein Gleichgewicht.
Also, Sie müssen sich nicht auf den Kopf stellen, sondern Sie stellen sich zu einem Dreieck angewinkelten Unterarme und ziehen den Körper dann bis auf die Brust heran. Also Sie haben fast den Ellenbogen an der Brust und dann geht das ganz von alleine. Und dann müssen Sie das Gefühl haben, Sie strecken die Beine nicht, sondern Sie ziehen die Beine hoch, die werden hochgezogen. Und das ist auch das Gefühl letztlich beim Kopfstand. Das ist das, warum ich süchtig danach bin. Weil ich habe immer das Gefühl, jetzt zieht mich einer hoch und ich bin ganz leicht.
Daran wird es liegen, ich werde fleißig weiterüben.
Bitte.
Was gibt Ihnen das, morgens schon ein bisschen die Welt auf den Kopf zu stellen?
Ja, nun, ich mache das jetzt, glaube ich, 37 Jahre. Da frage ich mich schon gar nicht mehr. Das ist für mich wie Zähneputzen.
Yoga wie Zähneputzen. Übers Theaterspielen vor vielen Handtüchern und wenigen Zuschauern. Über die Kunst der gut gesetzten Pointe, über Erfolge und Bruchlandungen sprechen wir in dieser Stunde. Der Schauspieler und Kabarettist Jochen Busse ist heute unser Gast. Derzeit spielt er Theater in Berlin auf der riesengroßen Bühne des Schiller-Theaters statt in der heimeligen Komödie am Kurfürstendamm. Herr Busse, wie ist das? Theater spielen vor maximal 300 Leuten, aber 700 Handtüchern, die die Plätze bedecken, die nicht belegt werden dürfen.
Also ich habe gedacht, das wird ein Horror. Und weiß ja, dass diese Komödien von der Nebenbei-Betonung leben. Ja, also eine Pointe wird bekanntlich fallen gelassen. Wenn aber ein so großer Saal fast leer ist, dann fällt das nicht, dann plumpst das. Also davor hatte ich schon eine gewisse Sorge und habe auch gedacht, wie soll eine Stimmung aufkommen, wenn die Leute so weit auseinandersitzen und Handtücher neben sich haben. Ja, und sieh da, es funktioniert. Es dauert etwas länger, weil die Menschen kommen rein, haben die Absicht zu lachen und sind natürlich erstmal in einem etwas kalten Raum. Dauert das.
Sie sind ein ganz alter Hase, aber irritiert das nicht manchmal? Dann kommt so ein Lacher von links, einer von rechts, einer aus der Mitte, aber so ein vielstimmiger Klang, wie wenn so ein Haus voll ist, kann das ja nicht werden.
Mir ist jeder Lacher recht, ob er einzeln kommt oder von hinten, von vorn, wenn er überhaupt kommt. Aber mittlerweile, also im Laufe dieses Theaterabends, vereinigt sich das. Und dann wird es dann schon ein gesamtes Lachen. Und das habe ich richtig beobachtet. Und zum Schluss johlen die Leute.
Wie haben Sie die vergangenen 5 Monate verbracht, ohne Johlen?
Ich habe gelebt wie ein Rentner. Ich müsste ja auch eigentlich einer sein. Und ja, ich habe das getan, was man so macht, wenn man nichts zu tun hat. Man steht auf, ich bin ja relativ diszipliniert, macht dann seine Übungen, dann kauft man sich eine Zeitung, dann frühstückt man, dann geht man spazieren. Wenn man einen Hund hat, ist es noch besser, dann muss man spazieren gehen und dann isst man eine Kleinigkeit zu Mittag. Und so geht es dahin. Und irgendwann ist der Tag vorbei und man wundert sich.
Sie haben das Rentnerdasein vielleicht auch ein bisschen genossen, Zeit haben. Für jüngere Kollegen ist das einschneidender und für die Bühnenlandschaft könnte das noch eine ziemliche Katastrophe werden. Machen Sie sich Sorgen? Ich meine, man kann nicht ewig vor 300 Leuten spielen.
Ja, natürlich mache ich mir Sorgen. Ich gehöre ja zu der Gruppe, die Privattheater macht. Das Privattheater lebt von dem, was der Zuschauer bezahlt, nicht was der Steuerzahler bezahlt. Und darum ist das schon sehr fragwürdig, wie lange so ein Theater überhaupt existieren kann. Also unser Autor, Regisseur René Heinersdorf leitet 3 Theater Und der macht sich schon große Sorgen, ob das auch drei bleiben.
Eine Komödie, komplexe Väter, heißt das Stück. Drei angejahrte Herren, eine etwas jüngere Frau, so eine Old-Boy-Story, Familienpatchwork. Was reizt Sie an Ihrer Rolle?
Also was mich reizt, ist es so hinzukriegen, dass die Leute sagen, den kenne ich. Die Figur heißt Anton und dass die Leute einen Anton wiedererkennen und sagen, ja, das ist ja wie nebenan oder der könnte aus meiner Familie sein oder mein Onkel ist auch so. Das ist das, was mich reizt. Mehr will ich auch gar nicht.
Komplexe Väter. Was sind Sie denn selbst für ein Vater?
Ich bin ein sehr bemühter Vater.
Das heißt?
Naja, das, was ich als Kind nicht wollte, will ich aber als Vater jetzt, will was beibringen. Ich wollte als Kind nichts lernen. Und ich finde, das Wichtigste, was man tun kann, ist lernen, ist sich bilden. Und ich versuche das, was ich weiß und was ich mir angelesen habe und für was ich mich interessiert habe, an meine Jungs weiterzugeben.
Sie haben einen großen Jungen, der ist erwachsen, ja. Und zwei kleinere. Wenn die jetzt hier säßen und Papa spricht über Bildung, was würden die dann sagen?
Ja, erst einmal bin ich für die nicht Papa. Das ist dann schon eine gewisse Distanz.
Sondern?
Ich bin Jochen.
Aha.
Ich war immer schon Jochen. Und ja, wenn ich spannend mache, dann finden die Bildung auch nicht schlecht.
Spannen wir den Bogen nochmal zurück zu dem Theater, was Sie gerade spielen. Der Regisseur René Heinersdorf, der meinte mal so schön, es geht um nichts. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann ist eigentlich nichts schwerer, als den Spannungsbogen zu halten für 2 Stunden Unterhaltung.
Ja, das ist für mich der ultimative Job. Am liebsten nichts in der Hand, keine Kulisse und trotzdem die Leute bannen und zum Lachen bringen. Das ist das, was ich anstrebe und wir sind auf einem guten Weg. Ja.
Sie gehen mit dem Stück auch auf Tour, Sie spielen das en suite. Wie schafft man das eigentlich, einen Abend frisch zu halten, wenn sicher ist? Ich spinne, aber 7:45 kommt einer durch die Tür, das steht fest. Aber trotzdem muss man ja irgendwie was machen, dass man sich nicht, Entschuldigung, selber irgendwann langweilt. Wie geht das?
Es sind doch jeden Abend neue Leute. Und man muss wissen, dass diese Leute zum ersten Mal einen Dialog hören auf der Bühne. Also muss man sich selber so disziplinieren, dass man eine Spannung in sich erzeugt. Das ist gar nicht so schwer. Es geht, wenn ich einen Trick verraten soll, es geht auf dem Weg des Atmens. Das erkläre ich auch manchmal bei der Regie. Wenn der eine spricht, muss ihn der andere einatmen. Und schon entsteht eine Spannung.
Machen wir das gerade?
Wenn Sie so wollen. Ich weiß ja nie genau, wann Sie aufhören, weil den Text von Ihnen kenne ich ja nicht. Aber im Grunde genommen atme ich Sie ein, ja.
Ist das für Sie eventuell sogar aufregender als ein Stück, ein Interview? Weil Sie wissen ja jetzt nicht so genau, wir haben ein bisschen abgesprochen, worüber wir reden. Aber so planen wie so ein Text können Sie das ja nicht.
Nein, das, sicher nicht. Aber das Aufregende ist, dass ich genau so antworten muss, als ob ich etwas auswendig gelernt hätte. Es muss also stimmig sein. Ich kann hier nicht rumähen. Ich bin ein großer Funkhörer. Ich habe heute einen Menschen gehört, der sehr kluge Sachen sagte, aber kein Wort sprach ohne vorher ein Äh. Das ist tödlich. Dann kann der mir erzählen, was er will. Es bleibt das Äh übrig.
Oh je. Ja. Das schaffen wir besser. Aber Geistesgegenwart, den Moment muss man auch mit dem Spielpartner wahrscheinlich jeden Abend wieder neu rauskitzeln. Bleibt das immer gleich oder wechselt das auch
mal?
Nein,
es wechselt, absolut. Man sagt doch mal was anderes. Das gibt's schon. Auch in diesem Stück haben wir versucht, das einzubauen, was momentan alle betrifft, das Corona-Phänomen. Dann sagt zum Beispiel der Hugo Egonwalder zu mir, ja, du hast mir die Hand gar nicht gegeben. Ich habe gesagt, ja, ich will ja auch durchaus die Hand geben, aber ich muss 1,50 Meter Abstand halten. Und, so, und das ist eingebaut und die Zuschauer da unten kapieren es erst 1/10 Sekunde später und freuen sich dann.
Und dann macht Spaß.
Das macht dann Spaß. Wenn es lebt, das muss man hinkriegen. Und dann macht es auch Spaß. Und dann weiß man ja selber, da ist eine Pointe, die ist gestern nicht, wie mache ich die heute? Ich mache sie, ich verzögere es ein bisschen oder ich mache eine größere Pause vorher. Und dann ist sie da.
Boulevardtheater sagt man immer so abschätzig, aber Leute zum Lachen bringen ist ja so rein handwerklich das Schwerste. Gibt's da ein Trick, Timing, alles? Wie
funktioniert das? Also Timing ist natürlich wirklich alles. Also ich behaupte, es gibt in dieser ganzen Angelegenheit vielleicht 12, 14 Tricks. Und die Begabung liegt darin, den richtigen Trick im richtigen Moment anzuwenden.
Okay, welches ist Trick Nummer 7?
Da müsste ich wissen, wo wir jetzt bei 6 sind.
Okay.
Also, ja, nein, es gibt wirklich Tricks, ohne dass sie eine Figur verraten. Das ist ja das Wichtige. Wir müssen ja immer diese Person spielen. Und in dieser Person müssen Sie dann eben auch vereinigen, dass Sie mit dem Timing zurechtkommen. Das heißt also, wenn Sie ein sehr schnell sprechender Mensch sind und alles vorher wissen, dann müssen Sie über die Pointe rüber.
Und 21, 22, jetzt.
Ja.
Ist das Begabung oder ist das Handwerk?
Das ist durch Begabung gesteuertes Handwerk.
Und wenn dann trotzdem keiner lacht?
Dann haben Sie was falsch gemacht. Dann müssen Sie den nächsten Abend versuchen, es richtig zu machen. Und darum, und das bezieht sich jetzt auf unser Gespräch von vorhin, ist jeder Abend spannend.
Stört es Sie, wenn von Ihnen sozusagen auch erwartet wird, dass Sie ständig witzig sein müssen?
Das ist jetzt nicht mehr so. Das war früher so. Als ich anfing, hatte ich im Fernsehen eine Show, die hieß Nur für Busse. Und die lebte vom gespielten Witz, wenn man jetzt übertreibt. Mhm. Also haben die Leute wirklich, ich weiß es noch, es war in Gütersloh, da sagte ein Gast in einem Lokal zu mir, mach mal einen Witz.
Oh.
Ja.
Fühlt man sich wie abgeschossen.
Ja, das war so. Aber das halt hört dann mit dem Alter auf.
Herr Busse, machen wir einen Sprung in Ihre Jugend. Gab es in Iserlohn, wo Sie 1941 geboren sind, gab es da ein Theater?
Nein, aber ein Schauspielstudio. Schauspielstudio Iserlohn, Leitung Ferdinand Held Manier.
Der Mensch muss unvergesslich gewesen sein.
Ja, der lebte nachher in Berlin. Ich habe ihn auch am Theodor-Heuss-Platz mal dann gesehen. Und der machte auch eine gewisse Alterskarriere, was er auch verdient hatte. Und das war ein kleines Ensemble, teilweise hervorragend und teilweise waren es eben Anfänger und Aufhörer. Aber man konnte viel erkennen, was die Schauspielerei ausmacht. Sie haben mich auch entzündet.
Und wann hat's gezündet? Wie muss ich mir den kleinen Jochen Busse vorstellen, der irgendwann beschlossen hat, ich mache das auch? Wann
naja,
war das ungefähr?
Es ging ganz früh los mit dem Märchentheater. Da wusste ich schon, dass mich das, dass mich das reizt. Und passiert ist es mit 12, 14. Da wusste ich, da habe ich auch den Eltern dann gesagt, also es gibt nichts anderes. Und dann war das auch öfter mal Diskussionsthema.
Sie kommen aus einer Fabrikantenfamilie.
Ja.
Und dann mit 12, ich werde jetzt Schauspieler, nicht so das seriöseste Gewerbe aus dem Blickwinkel einer 50er Jahre Fabrikantenfamilie, nehme ich an. Wie kam das an?
Gar nicht. Das wurde auch erstmal weggewischt und dann war ich ja beharrlich und dann wurde es eben Thema und dann wurde es diskutiert und mein Vater hatte eine Aversion dagegen. Er hat gesagt, das ist doch schon wie so Puder riecht und so. Ich weiß nicht, was da war.
Haben Sie dann, bevor Sie es so richtig umsetzen konnten, umgeschaltet so auf Klassenclown?
Selbstverständlich. Alle, die zum Theater gehen und sagen, sie machen Kunst, und sie wollen gestalten, lügen. Sie wollen geliebt werden. Und geliebt werden sie nur, wenn die Leute sie angaffen. Dann haben sie das Gefühl, guck mal, ich bin spannend, ich werde gemocht.
Das heißt, ein bisschen Rampensau sind Sie auch und waren Sie von Beginn an?
Ja, ein Schauspieler, der keine Rampensau ist, der spielt sein Leben kleine Rollen. Ohne Seusch geht's nicht. Mhm. In vielen Beziehungen.
Es gibt diesen super Max-Reinhardt-Spruch. Schauspieler sind Menschen, die haben ihre Kindheit in die Hosentasche gepackt und mitgenommen.
Ja, das ist,
stimmt das für Sie auch?
Ja. Ich war immer schon ein altes Kind. Ich habe davon gelebt, dass ich alte Leute gespielt habe. Die fand ich eben spannend. Und darum fühle ich mich jetzt auch, wo ich soweit bin, sehr wohl.
Das heißt, Sie sind jetzt auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere mit
79. Das weiß ich nicht. Also Höhepunkt der Karriere ist natürlich auch, wenn man sehr viel Feedback bekommt. Das tue ich ja nun nicht mehr bei 300 Leuten im Schillertheater.
Vielleicht werden es noch mehr. Ja, vielleicht gut. Haben wir ein bisschen Glück. Aber stopfen wir nochmal zurück an diese Anfänge 40er, 50er Jahre und reden über Geld. Ihr Vater hat nämlich bankrott gemacht. Mhm. In den 1950ern mit, wenn ich das richtig weiß, Gardinenkleinteilen aus Messing. Mhm. Nun hatte die ordentliche Gardine irgendwann so eine Hochzeit wie in den 50er Jahren. Also wie kann man da pleite machen?
Ja, dadurch, dass der Kunststoff erfunden wurde. Wir machten Metall. Mein Vater war eigentlich auch Metallurge. Und Messing, Kupfer, Zink, all diese Materialien, das hatte er gelernt, das hat er studiert, der war Diplom-Ingenieur, das hat er von seinem Vater mitbekommen, der das Kupfer- und Walzwerk in Mansfeld geleitet hat. Also es ist alles so richtig Technik, technische Intelligenz. Und diese Umwandlung plötzlich, dass das so eine Kunststoffschiene war, wo denn ein Kunststoffrollring dran gehängt wird, das hat er nicht mitmachen können.
Aber das muss doch ein Schlag gewesen sein. Ich meine, das waren die Wirtschaftswunderjahre, egal ob Messing oder Kunststoff, da konnte man ja kaum pleite gehen.
Da sagen Sie was.
Und es hat trotzdem geklappt.
Ja. Und das war ja das Schlimme. Alle anderen wurden immer wohlhabender und wir mussten mitspielen, als wären wir wohlhabend. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Daraus entwickelte sich eine Lebenslüge. Und diese Lebenslüge hat mich mein ganzes Theaterleben begleitet, weil jeder Mensch hat irgendeine Lebenslüge, ob er nun das zugibt oder nicht. Und das finde ich das Spannende. Und darin hängt auch die Komik. Denn wenn Sie etwas vorgaukeln müssen, um anzunehmen, kommen, um ihre Persönlichkeit zu verkaufen und dahinter steht ein anderer. Das ist die wahre Komik, das ist auch das Leid. Kein Mensch lacht über sie, wenn sie nicht ehrlich leiden auf der Bühne.
Hat das Spuren hinterlassen, so als sehr junger Mensch mit einem waghalsigen beruflichen Unternehmen dann doch zu spüren, plötzlich, überall wächst es, überall baut es auf, plötzlich in unserer Familie alles weg.
Ja, das ist furchtbar. Das ist natürlich furchtbar, wenn Sie mitlügen müssen, wenn Ihre Mutter zu Ihnen sagt, sag jetzt nicht, dass wir nicht in Urlaub fahren oder so weiter, das ist furchtbar. Ich habe den Gerichtsvollzieher, den Obergerichtsvollzieher von Iserlohn, habe ich anlügen müssen, dass meine Eltern nicht zu Hause sind. Und mein Vater war es wirklich nicht, aber meine Mutter war in einem anderen Raum. Und ich musste da mitspielen und das ist schon bitter. Aber man übt natürlich, dass man sehr ehrlich lügt.
Jochen Busse hat uns erzählt von der Lust, Schauspieler zu werden, von den Zwistigkeiten, auch von den Schwierigkeiten in der Familie. Sie wollten das dann aber irgendwann von Grund auf lernen und gingen nach München, Herr Busse, ohne Geld, glaube ich, auch ohne Hilfe von zu Hause. Wie haben Sie denn Ihr Schauspielstudium finanziert gekriegt?
Naja, damals war es leichter als heute, einen Job zu finden. Also wirklich einen Job, so einen Aushilfsjob. Da konnte man auch von leben. Ich bin Lagerarbeiter geworden, also Hilfe, Lagerhilfe geworden. Von der Lagerhilfe bin ich Autowäscher geworden. Dann war ich in einem Institut und habe Aufzeichnungen gemacht, Zahlen, Statistik und sowas. Dann war ich bei einem Reiseunternehmen und habe Tickets ausgefüllt. Ich habe alles gemacht, was es gab und habe recht und schlecht gelebt und habe dann noch versucht, abends eine Schauspielschule zu machen, was nicht funktioniert. Sie können nicht nach 8, wenn Sie nicht arbeiten gelernt haben. Ich hatte mit meinen 19 Jahren noch nicht gelernt zu arbeiten. Ich wusste nicht, wie man sich 8 Stunden mit einer Mittagspause vor einer halben, wie man sich da konzentriert und aufrecht hält. Habe ich nicht geschafft, habe ich aber gelernt. Und dann können Sie aber abends nach Feierabend, und der Feierabend war ja nicht so geregelt, wie das heute ist, da können Sie dann nicht plötzlich Hamlet studieren. Und wenn man jung ist, und ich war 19 und ich war blond, muss man Hamlet studieren. Das wird von der Schauspielschule verlangt. Ich mochte das nicht. Ich habe erst viel, viel später begriffen, wie schön Pathos ist. Und der Pathos ist ja Leid. Und da sind wir jetzt wieder beim Punkt. Ich habe mich gewehrt dagegen. Darum hat das auch länger gedauert. Darum wusste man auch nicht, was man mit mir anfangen sollte, als ich da mit der Schule mehr oder weniger fertig war.
Aber irgendwann haben Sie sich ja frei geschwommen und ich meine, so ein kleiner Job, aber so Statist an den Münchner Kammerspielen bei Kortner, damals ein Theatergott, muss man ja auch erstmal hin.
Das war die beste Lehre, die ich hier hatte. Ich wusste, dass der Mann lange inszeniert und dass die Statisten wegliefen. Und August Everding, damals Schauspieldirektor an Kammerspielen, musste vertraglich festgelegte Statisten engagieren. Und das war für mich natürlich herrlich.
Hatten Sie eigentlich so ein richtiges Fach? Also sei es jugendlicher Liebhaber, sei es permanentes Arschloch, also irgendwas?
Also das habe ich alles gespielt. Aber das Fach hatte ich nicht. Darum wusste man auch, man wusste nicht, was man mit mir anfangen konnte. Und ich habe dann sehr schnell kapiert, dann gehe ich eben zum Kabarett.
Da sind noch ein paar Stunden dazwischen.
Nein, das, ja, während ich bei den Kammerspielen Statist war und Timon von Athen machte, da kam eines Tages jemand im Konversationszimmer auf mich zu und sagte, du hast was Eigenes und du kannst gut Dialekte und so weiter. Ich habe da ein Studentenkabarett, die wollen jetzt professionell werden, die heißen Knallfrösche und die suchen sowas für dich. Und da bin ich da hingegangen und die haben mich auch genommen.
Dialekte, auf Ihrer Homepage steht, Sie sprechen Englisch, Westfälisch, Hessisch und Ostpreußisch. Letzteres kann ich mir nicht erklären.
Das kann ich Ihnen aber erklären. Ich war ganz früh nach dem Krieg in ein Kinderheim gekommen. Und in dem Kinderheim hat sich eine Schwester besonders um mich gekümmert. Und das war die Tante Minna. Und der Tante Minna sprach, die waren frisch rübergemacht nach dem Krieg, und die sprach Ostpreußisch. Und ich habe sie abgehört. Und ich habe eine Rolle gespielt als Ostpreußisch. Und das war ein Regisseur, der ist Gunter Gräver, den habe ich sehr geschätzt. Der kam daher und der hat gesagt, naja, können Sie ja viel erzählen, machen Sie mal vor. Und dann habe ich das vorgemacht und hat er gesagt, Sie können es ja wirklich. Und dann haben wir beide zusammen uns ostpreußisch unterhalten.
Also ostpreußisch haben wir jetzt auch geklärt. Herr Busse, wir springen mal ein bisschen. Dann kamen Film und Fernsehen dazu. 1981 kamen Sie zur Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Also Kabarett auf sehr hohem Niveau. Wollten Sie dahin oder haben die Sie aufgegabelt?
Also das ist sowohl als auch. Ich wollte da immer hin. Ich wollte mit 17 Jahren dahinter mal, das war deren erste Tournee. Witzigerweise hat mir der Dieter Hildebrand das alles später bestätigt. Aber die erste Tournee, die sie machten, waren sie auch in Iserlohn, in einem Kino, Atrium. Und da habe ich das gesehen. Und da hat mich das schon fasziniert. Die hatten nichts. Die hatten sogar wie eine Combo gleiche Anzüge an, mit gleichem Slips. Und die Dame, Ursula Herking, trug ein rotes Schneiderkostüm. Das nannte man damals so. Und das war's. Und da kam vielleicht noch mal ein Schnurrbart und vielleicht eine Nickelbrille. Wenn es komisch werden sollte, kam also immer eine Nickelbrille.
Wieder Spaß am Spiel. Ja.
Ja, und das fand ich toll.
1981, Herr Busse, da hat diese große Kabarettinstitution auch so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Und dann wurde Helmut Kohl Kanzler, 16 Jahre lang. Ich frage mich, hat Helmut Kohl die Münchner Lach- und Schießgesellschaft gerettet?
Also wenn man das pointiert sagen will, war es das so. Weil ich kann Ihnen genau sagen, das war von heute auf morgen. Der Herr Genscher hat die Siegel gestrichen und Kohl war über Nacht Kanzler. Und wir waren in Weiden in der Oberpfalz, wo es noch leer war. Am nächsten Tag waren wir in Regensburg, mussten wir ins Audimax gehen, weil plötzlich so viele Leute...
Da war plötzlich ein Thema.
Ja,
wir müssen es für jüngere Hörer, glaube ich, noch mal sagen. Genscher, damals Vizekanzler in der Regierung.
Genau.
Helmut Schmidt, Misstrauensvotum. Dann wurde Helmut Kohl gewählt. Das noch mal der blitzartige Aufriss. Und über diese Art von Kabarett sprechen wir gleich weiter mit Jochen Busse. Wir sprachen eben über die große Zeit des politischen Kabaretts in Deutschland mit Beginn der Ära Kohl, eine große Ära der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Herr Busse, warum ist Kabarett eigentlich tendenziell links?
Ja, also, was links ist, ist nun einmal so, links geht immer auf der Seite des Schwächeren. Links war ja nichts anderes, als die saßen links, nicht? Im Parlament. Darum heißen die Linken, weil die einfach so saßen. Und das waren immer die Leute, die sich um die gekümmert haben, um die sich keiner kümmerte. Also die eben sozial Schwachen und die auch Behinderten und auch die Witwen, Waisen und was weiß ich. Also jedenfalls ist nun mal grundsätzlich die Linke, und da bin ich auch nach wie vor der Ansicht, und dafür lasse ich mir auch einen in die Fresse hauen, die Linke möchte es besser haben. Für alle.
Ich hau Ihnen jetzt keinen in die Fresse, aber Sie sind es also heute noch.
Ja, ich kann nicht anders. Ich kann mich doch nicht irgendwann mal, nur weil ich viel Geld verdient habe, auf eine andere Seite schlagen.
Aber wenn es den CDU-Kanzler Helmut Kohl nicht gegeben hätte, wäre Ihr berufliches Leben deutlich sparsamer, langsamer, langweiliger verlaufen.
So einfach können Sie es nicht machen. Wenn Herr Kohl nicht so viel Angriffsfläche gegeben hätte, dann hätten Sie recht. Aber er hat es nun mal. Er war sehr eigenartig und war sehr auch nachzumachen etwas leichter. Auch wenn man ihn nicht richtig konnte, allein wie er sich aufgeführt hat. Dann hat er ein Rheinland-Pfälzer mit sehr imponierenden Äußerlichkeiten.
Und das haben Sie aber höflich ausgedrückt.
Ja, natürlich. Ich bin immer höflich. Das war mein Ding. Ich stand auf der Bühne und sah aus wie die andere Seite.
Rolle. Ja. Mhm. Sie haben ja auch mal einen CDU-Hinterbänkler gespielt, Herr Busse. Ist das anders, als wenn man SPD-Hinterbänkler spielt?
Ja, natürlich.
Echt? Ist nicht Hinterbänkler gleich Hinterbänkler?
Nein.
Kleiner gerne groß?
Nein, ein SPD-Hinterbänkler, dem sieht man auch an, dass er SPD ist. Man sieht das den Leuten an. Ein CDU-Mensch würde nie mit offenem Kragen im Parlament sitzen.
Und wie sieht man einem, ich sag's mal, optischen Grand Seigneur wie Jochen Busse den Hinterbänkler an?
Naja, indem er sich eben wie ein solcher benimmt, indem er, ich hatte ja einen sehr guten Text mit Dietmar Jacobs, der hat mir dann schon die richtigen Sachen geschrieben. Und dann ist es ja auch, das ist ja das, was man auch immer wieder beobachtet, dieses Klein-Klein von Politikern. Ja? Wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit, sehen wir sehr erst recht, dann sagt der eine, wir machen das so, und dann sagt der andere das so, und das ist für den Menschen, und sie reden ja auch immer, wir machen das für die Menschen, und in Wirklichkeit merkst du dann plötzlich, ach guck mal, der ist doch ein Parteisoldat.
Mhm. Kabarett haben Sie über Jahrzehnte gemacht, wenn man alles zusammenzählt. Ja. Dann war es mit Hamlet und den ernsten Rollen vorbei. Oder hätten Sie das gerne gemacht? Haben Sie da was versäumt?
Ich habe versäumt, das gebe ich zu, einem Stadttheater-Ensemble anzugehören. Mhm. Also das, was man so richtig den Schauspieleralltag nennt.
Hätten Sie das gerne gemacht?
Ja, ich hätte das gerne gemacht, ja. Mhm. Und ich hätte auch gerne die Vielfalt gemacht einer Schauspielerei. Also kleine Rolle, mittlere Rolle und dann vielleicht ein-, zweimal im Jahr dann die Hauptrolle und so weiter. Also ich hätte das schon ganz gerne mich da durchgeschlagen.
Aber wenn man so Pointen abschießt und dann auch sehr viel politisches Kabarett macht, dann ist man wahrscheinlich für eine klassische Bühne oder eine klassische Rolle verbrannt, oder?
Da bin ich nicht sicher. Aha. Das ist eine Sache, wie der schon oft
sagt. Ich wüsste niemanden, der das macht. Also ganz große klassische Rollen und dann parallel Kabarett.
Nein, das weiß ich jetzt auch nicht. Das geht auch nicht. Es geht auch deshalb nicht, weil wenn Sie im klassischen Fach sind, haben Sie damit so viel Arbeit, dass Sie sich nicht hinsetzen können, so wie Herr Quasthoff, der dann sagt, so ist Schluss mit schweren Overtonen singen, jetzt mache ich Jazz. Das können Sie in der Schauspielerei so nicht. Das geht einfach nicht. Aber dass man, ich will Ihnen erzählen, ich habe die Wannsee-Konferenz gemacht. Die Wannsee-Konferenz, muss ich nicht groß erklären, war damals der Beschluss mehrerer hoher Nazis, die Endlösung der Juden herbeizuführen. War hier in Berlin, am Wannsee.
Schreckliches Kapitel.
Schreckliches Kapitel. Ich spielte einen sogenannten Parteibonzen und der hieß Leibbrand, war ein sehr gebildeter Mann und während ich das drehte, sagte der Regisseur zu mir, als ich dann auch Lach und Schieß im Fernsehen machte, du weißt, dass das deine letzte ernste Rolle ist. Es war 1983, 84 ist es gesendet worden. Und es war wirklich meine letzte.
Macht auch ein bisschen traurig auf eine gewisse Art, ne?
Ja, natürlich, das ist aber so.
Viele kennen Sie noch aus 7 Tage, 7 Köpfe. Das begann auch als politisches Kabarett, wurde dann immer mehr Comedy. Ist das typisch, dass das Kabarett so ein bisschen in die Comedy auch versandet? Ist das eine Zeiterscheinung?
Also bei der Lach und Schieß, wenn wir jetzt schon so viel fachsimpeln, bei der Lach und Schieß war es so, dass der Dieter Hildebrand sagt, meine Klamotte lasse ich mir nicht nehmen. Das heißt, die Comedy kam nach der harten Nummer. Ja, es wurde ausgeteilt und dann wurde das Publikum bei Laune gehalten durch eine komische Nummer. Und das musste man beides können. Dann ging das auseinander, das Kabarett wurde immer leitartiklicher und die Comedy nahm das Unterhaltende. Und seitdem gilt das Kabarett immer als etwas schwerfällig, was es eigentlich ursprünglich gar nicht war.
Sie haben ja nach 10 Jahren damit aufgehört, 2005 mit dem Kabarett komplett aufgehört. Sind Sie ein Mensch, der für sich selber gut merkt, wann irgendwo die Luft raus ist?
Ja, also aufgehört habe ich mit 74. Da habe ich das
Ich sage jetzt die Zeit, wo Sie wirklich damit auch identifiziert groß.
Ja. Mhm. Da habe ich gesagt, ich kann das nicht machen. Und zwar war das einfach mir zu anstrengend, alleine mit einem Text durch die Lande zu reisen und dann auf die Bahn angewiesen zu sein. Es ging einfach nicht mehr und dann wollte ich das auch nicht mehr. Aber Boulevard, also Unterhaltung und Komödien habe ich auch schon während der Kabarettzeit. Als ich mit Henning Fenske unterwegs war, habe ich immer noch ein Theater nebenbei gemacht.
Waghalsige Kurve, jemand, der merkt, wann die Luft raus ist. Sie sind 4-mal verheiratet, da muss 3-mal die Luft raus gewesen sein. Ja. 4-mal verheiratet, wie haben Sie das geschafft?
Ja, ich habe das schon mal erklärt. Das Größte, was man einer Frau an Liebeserklärung machen kann, ist, sie zu fragen, willst du meine Frau werden? Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, es ist die größte Liebe meines Lebens.
Und wenn sie ja sagt, hat man Pech gehabt?
Ich weiß nicht, ob das Pech ist. Es ist ja meistens, meine Ehen waren ja nie kurz. Die waren ja meistens 12 Jahre. Mhm. Ja.
Sehr lang sogar. Die letzte, glaube ich, funktioniert schon über 20 Jahre fast, ne? Oder?
Nein, nicht ganz. Nein.
Okay, aber schon sehr, sehr lange. Haben Sie einen Tipp für eine richtig gute Beziehung?
Ja, habe ich schon mal gesagt, ich habe mich selbst nie immer dran gehalten. Versuch, den anderen nicht zu ändern.
Mhm. Und Sie waren wahrscheinlich aber auch immer mit der Arbeit verheiratet. Das ist war's. Auch anstrengend für
Darum
die Frau.
Ist auch vieles kaputt gegangen, ja.
Trotzdem wirken Sie auf mich sehr zufrieden. Müssen wir uns Jochen Busse als glücklichen oder dürfen wir uns Jochen Busse als glücklichen Menschen vorstellen, so unterm Strich?
Naja, wenn Sie auf die 80 zugehen und haben noch so viel Spaß am Leben, dann könnte man eigentlich sagen, das ist eine Form von Glück, ja.
Herr Busse, heute Abend spielen Sie wieder in Berlin. Mhm. Vor wenigen Menschen, vor vielen Handtüchern, haben Sie ein Ritual, wie Sie sich auf so einen Abend einstimmen?
Ja, ich lese laut. Ich lese ungefähr eine Stunde laut, bevor ich ins Theater fahre. Weil ich mir angewöhnt habe, alles, was an Literatur ins Haus kommt, laut zu lesen und es übt. Und wenn ich höre, wie ich lese, weiß ich, ob es ein gutes Buch ist oder nicht. Und wenn ich höre, wie ich lese, weiß ich, ob ich in einer guten Stimmung bin oder nicht. Also muss ich dann was tun für mich.
Ist das auch eine Form von Vertrauen gewinnen für jeden Abend neu? Sich so eingrooven in Text, in Klang?
Ich kenne meine Stimme dann. Ja. Ich bin nicht überrascht, ich komme auf die Bühne, sage den ersten Satz, denke, oh, das ist aber schief gegangen. Das kann mir dadurch wenig passieren.
Wie ist das eigentlich, alter Hase, haben Sie heute noch Lampenfieber?
Ja, ganz normal. Jeder Abend ist doch ein bisschen Wabangspiel. Jeder Abend ist abhängig von der Stimmung unten, von meiner Stimmung, von wie ich drauf bin, wie gut ich drauf bin, ob alles da ist, ob die Stimme funktioniert, ob das Timing funktioniert. Mal vergaloppiert man sich auch textlich. Da denke ich, oh, jetzt, wie reparieren wir denn das jetzt? Das ist schon dann ganz aus eigentlich. Dann muss man rüberkommen. Aber das ist weg. Eine falsch angesetzte Pointe ist eine vertane.
Sind Sie abergläubisch oder darf ich einfach toi, toi, toi sagen?
Das dürfen Sie gern, weil das ist eine Tradition. Sie wissen, was das heißt?
Dann sagen Sie es uns nochmal.
Scheiße, 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 ist unnachisch.
Das wollte ich nicht in den Mund nehmen, Herr Busse.
Also geben Sie mir ab, ist richtig.
Herr Busse, ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Ich wünsche Ihnen alles Gute und heute Abend toi, toi, toi.
Ich nehme es an.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.